Ich wünsche dir einen wunderbaren, schönen guten Morgen. Sehr schön, euch zu sehen. Wunderbar, dass ihr schon so fit seid, sogar aufstehen könnt. Lass uns zusammen beten. Danke, Papa, Herr, für diesen wunderbaren Morgen. Danke, Jesus, dass wir dir begegnen dürfen, Herr, dass wir ja einfach zu dir kommen dürfen, so wie wir sind, Herr Jesus, Herr. So wie wir uns gerade fühlen, Herr Jesus, so wie müde wie wir gerade sind, Herr. Danke, Jesus, dass du uns empfängst mit offenen Armen, dass du uns umarmst, Herr Jesus, und dass du etwas Wunderbares vorbereitet hast, Herr, für jeden Einzelnen, Herr Jesus. Amen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden du in deinem Leben schon geschlafen hast. Ich habe gestern mal so überschlagen und kam auf 100.000 Stunden Schlaf in meinem Leben bisher. Ich bin eine knackige Mitte 30, da habe ich 100.000 Stunden einfach nur verpennt, wo ich nichts gemacht habe. Ich lag nur da, ich war für niemanden Segen, war für niemanden die Hilfe, konnte nichts erledigen, nichts aufbauen, nichts erreichen. Ich war einfach nur am Schlafen. Und könnte man sich nicht langsam denken, 100.000 Tage sind etwa 11 Jahre. 11 Jahre nur gepennt, wo man sich ja denkt, irgendwie, Körper, 11 Jahre habe ich dir geschenkt an Schlaf. Es reicht. Du kriegst nicht mehr. Du sollst jetzt mal mit diesen 11 Jahren, sollst du mal erstmal jetzt ein paar Jahre arbeiten können. Wenn du das dem Körper so sagst, dann wird er protestieren und irgendwann streiken. Also unser Körper braucht verschiedene Dinge, nicht nur Schlaf, sondern auch Nahrung. Und wenn ich es ihm nicht gebe, dann streikt er. Dann sagt er, nein, ich arbeite nicht mehr. Genauso wie unser Körper Bedürfnisse hat, hat unser Geist auch Bedürfnisse. Aber mit diesen Bedürfnissen und Nöten des Geistes gehen wir oft so unglaublich sorglos um. Wenn wir unseren Körper nicht versorgen, dann schreit er und ziemlich gehorsam sind wir gewöhnlich und ziemlich schnell. Aber wenn unser Geist uns Bedürfnisse meldet und zeigt, sind wir da auch so schnell, dem Geist das zu geben, was er braucht? Du darfst aufschlagen deine Bibel in 1. Petrus. Das ist so, wenn man über das Thema Hoffnung nachdenkt, eins der Nummer 1 Stellen, die man so aufschlägt. Besonders im ersten Kapitel von 1. Petrus haben wir dreimal, wo Petrus über diese Hoffnung des Evangeliums schreibt. Und im Kapitel 2, wo wir heute einsteigen wollen, da schreibt er darüber, wie kann ich in dieser Hoffnung wachsen? Wie kann ich in der Hoffnung wachsen, wenn ich diese Hoffnung immer mehr kennenlerne? Und vielleicht als kleine Erinnerung, wer waren diese Christen, an die Petrus schreibt? Das waren keine Christen, denen ein bisschen langweilig war und die ein bisschen nices Feeling brauchten, weil ihr Leben irgendwie ein bisschen zu eintönig war. Nein, das waren Christen, die waren verfolgt durch ihre eigenen Landsleute, wurden in die ganze griechische Welt damals verstreut, weil sie verfolgt waren, weil sie Angst um ihr Leben hatten. Und das waren die Christen, die wirklich hingegeben waren an Jesus. Und denen schreibt Petrus diese wunderbare Ermutigung in 1. Petrus 2, da lese ich die Verse 1 bis 3. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Er benutzt hier das Bild, legt ab, in Vers 1, wie Kleidung. Legt ab alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdung. Das sollen wir ablegen wie Kleidung, weil es nicht mehr zu Kindern Gottes passt. Das sind alles Ausdrücke, also Verhaltensweisen oder Einstellungen, die Böses weitergeben wollen und eigentlich das Gute für sich beanspruchen. Das ist genau das Gegenteil von Liebe. Und wenn ich Gott in mein Leben aufgenommen habe und die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen wurde, dann hat da keine Bosheit mehr Platz. Da hat da kein Betrug mehr Platz. Wo es mir egal ist, was mit dir ist, Hauptsache ich habe meinen Vorteil. Oder wo ich dir sogar Böses wünsche, weil du irgendwas hast, wo ich neidisch bin, wo ich nicht darauf achte, was für dich ein Segen wäre, sondern nur dahinterher bin, was mir ein Segen und ein Vorteil wäre. Das ist genau das Gegenteil von Liebe. Und er sagt hier, dass wir das ablegen sollen. Und manchmal verirren uns und verrennen wir uns in unserem christlichen Leben in wunderbaren, guten Bemühungen. Wir hatten ja vor einem Monat eine Freizeit. Und da kam jemand zu mir und sagte, Bernd, ich bewundere euch, die ihr predigt da so sehr, wenn ihr über diese Reinheit des Herzens predige, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Ich bin da irgendwie nicht, das ist mir zu schwierig. Das Problem ist nicht das Schaffen, das Problem ist das Glauben. Du darfst mit mir aufschlagen, Epheser 4, wo wir ganz klar drei Schritte sehen, die super wichtig sind, dass wir sie verstehen, wenn wir tatsächlich ein Leben in Kraft, in Sieg und auch in Hoffnung leben wollen. Weil es im christlichen Leben nicht darum geht, dass ich das Böse einfach nur ein bisschen bekämpfe und das Gute versuche. Paulus schreibt in Epheser 4, 22, dass ihr, ich jump da ganz frech mitten in den Satz, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. 23, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn du sagst, Bernd, ich finde aber so viel Bosheit in meinem Herzen. Der liebe Petrus sagt mir, ich soll keine Boshaftigkeit in meinem Herzen haben. Ich soll keinen Neid in meinem Herzen haben. Ich soll nicht schlecht über andere reden. Selbst wenn sie mir Böses tun, ich allen Recht dazu hätte und meine Gefühle mich auch dazu drängen. Ich soll diese ganzen Dinge nicht tun. Und du mir sagst, hey Bernd, das ist aber in meinem Herzen. Wenn jemand mich falsch behandelt, wenn da ein bisschen Müdigkeit dazu kommt, dann ist mir die Schnauze gestrichen voll und ich habe keinen Bock mehr auf den. Und Paulus sagt dir, ich weiß, kein Grund zur Unruhe. Er hatte gesagt, den alten Menschen sollen wir ablegen. Das heißt, ich kämpfe nicht gegen Sünde, als ob ich in meiner eigenen Kraft kämpfe, sondern ich lege den alten Menschen ab. Ich lege Sünde ab. Und das ist ja das Wunderbare, was wir bei der Taufe feiern, jetzt auch im nächsten Monat, wo ein Mensch unter Wasser getaucht wird und dann wieder hochkommt, wo wir lernen, das ist nicht einfach nur der nächste Schritt irgendwie im christlichen Glauben. Es ist nicht irgendeine Tradition, die seit Jahrtausenden sich irgendwie bewährt hat, sondern es ist der Schlüssel, es ist die Siegesweisheit zum christlichen Leben, ist das Alte ablegen und für tot erklären.
Halleluja.
Zweitens, was er gesagt hat, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Das heißt, wenn ich in Sünde lebe, dann sage ich nicht einfach, passt schon, Gott ist gnädig, Halleluja. Sondern dann sage ich, nein, das ist falsch. Aber ich gehe nicht in eigener Kraft daher und versuche das zu ändern. Ich kämpfe nicht gegen Sünde in meiner eigenen Kraft, sondern ich sage, es ist tot. Weil die Bibel gesagt hat, mein alter Mensch ist tot und ich lege ihn ab. Und ich kann es ablegen. Zweitens, ich erneuere aber auch meine Gesinnung. Das heißt, das Problem ist nicht, dass die Sünde noch so aktiv und stark ist in meinem Fleisch, sondern in meinen Gedanken. Ich glaube immer noch, dass ich nicht kann. Und das ist, glaube ich, so die Person, die während der Freizeit zu mir kam und uns Prediger bewunderte. Es ist nicht das Schaffen das Problem, es ist das Glauben das Problem. Dass ich immer noch glaube, ich wäre ein madiger, schwacher Sünder, der sich versucht und ein bisschen mehr anstrengen sollte und jetzt zum Frühgebet kommt, dass er ein bisschen hier watsche links und rechts, streng dich ein bisschen an, reiß dich zusammen. Nein, das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, du kannst es eh nicht, also versuch's gar nicht. Glaube, dass die Sünde tot in dir ist, der alte Mensch, dass du ihn ablegst. Zweitens, dass wir erneuert werden in unserem Gesinnung. Das heißt, ich glaube das wirklich, wenn ich mit Herausforderungen zu kämpfen habe. Ich glaube wirklich, was die Bibel sagt, dass meine sündige Natur gestorben ist. Ich fange an, jede Lüge, die da noch hochkommt, Bernd, du hast noch da Probleme und das schaffst du nicht und diese... Ich verändere meine Gesinnung und sage, danke Jesus, dass ich das nicht mehr machen muss. Nicht, weil ich mich zu krass angestrengt habe, sondern weil ich glaube, dass das Wort wahr ist. Und der dritte Schritt natürlich, und den neuen Menschen angezogen habt. Und der ist, halte ich fest, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger, perfekter, vollkommener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben gerade gelesen von einem kleinen Kindlein. In mir ist eine neue Schöpfung. Und das ist die Hoffnung des Evangeliums, die neue Schöpfung. Weil das Alte Testament war voll von 10 Geboten, von 613 Geboten, wo wir Menschen es versuchen durften, wo wir uns ausprobieren durften und großartig gescheitert sind in unserer eigenen Kraft. Und deshalb ist das Evangelium so wunderbar, weil es heißt, wir machen damit mal Schluss, mein liebes Kind. Bitte, glaube, dass das Alte tot ist. Lass dein Verständnis erneuern. Glaube, dass du neu geworden bist. Und jetzt... gucken wir uns mal den neuen Menschen an, der ist in vollkommener, wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Römer 5 sagt, diese Liebe Gottes ist in der ganzen Reinheit, in der ganzen Fülle, jetzt in meinem Herzen ausgegossen. Und mein kleiner Verstand hier oben darf das lernen, nachzubuchstabieren und immer mehr in sich aufzunehmen. Ja,
Und vielleicht denkst du dir jetzt, wenn wir wieder zu Petrus zurückgehen, so, wow, das ist ja ziemlich steil diesen Morgen hier, gleich mal leg ab, sei begierig und dann, genau, es sind ziemlich viele Gebote, die da plötzlich daherkommen. Wie kann das ermutigend sein? Weil jedes Gebot im Neuen Testament gleichzeitig ein Zuspruch ist. Es ist immer Anspruch und Zuspruch. Anspruch, weil Gott uns zurück aus dem Tod rausreißt auf diesen göttlichen Standard von Liebe, von Kraft, von Freude, von Hoffnung und erwartet von uns, dass wir das leben, dass ich meine Feinde liebe, dass ich glaube, dass Geben seliger ist als Nehmen, dass ich vergebe jedem alle Zeit unter allen Umständen. Das ist der Anspruch, aber gleichzeitig der Zuspruch, der mit diesem Gebot kommt, wo die Bibel sagt, du bist fähig. Gott hat dieses Gebot an dich, weil du es kannst. Als neue Schöpfung. Nicht als alte natürlich, aber als neue Schöpfung. Und wie schön ist das, wenn wir diesen Zuspruch nicht als Überforderung empfinden. Das, dem Menschen soll ich vergeben? Den Menschen soll ich lieben? In so einer Situation auch noch in Hoffnung leben? In Kraft, in Freude? Das ist doch nicht menschlich. Ja, es ist nicht menschlich. Es ist eine neue Schöpfung, die beschrieben wird. Deshalb ist jedes Gebot, so scharf es auch um die Ecke kommen mag, immer eine Ermutigung und eine Befähigung. Und das ist so wunderbar, dass das nicht nur ein bisschen positives Denken ist, sondern dass wir zur Erkenntnis kommen, ich bin neu geworden. Und wie wunderbar ist das. Jetzt haben wir aber so interessant gelesen im Vers 2, und seid als neugeborene Kindlein, diese neue Schöpfung sollen wir leben, begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, des Evangeliums. Wir sollen begierig sein. Und ich erlebe das oft so in meinem Arbeitsalltag als Lehrer, wenn ich zum Beispiel meinen Stoff plane für meine Schüler, dann habe ich da 100 Aspekte, die ich beachten muss. Natürlich, was sagt mir die Bundesregierung oder der Freistaat Bayern vor, was ich lehren muss? Ich schaue meine Schüler an, wo haben sie gerade Struggles? Ich schaue ihre Situation an, ich schaue das Wetter an. Ist das in der Hitze tatsächlich sinnvoll, in der 10-Stunden-Stunde noch ein bisschen Mathe zu machen oder nicht? Ich schaue verschiedene Aspekte an. Ich bin oft so fokussiert und wenn ich so einen Arbeitsabschnitt hinter mir habe, dann merke ich echt, wow, ich bin so durstig. Ich bin so hungrig oder ich muss so schnell auf die Toilette. Weil ich, wenn ich konzentriert bin, so viele Bedürfnisse von meinem Körper gar nicht wahrnehme. Und das ist doch wunderbar. So, ich bin oft nicht abgelenkt von Toilette, von Essen oder Trinken, weil ich so fokussiert bin, weil ich das andere ausblenden kann und dann wirklich, ich meine, manchmal bin ich dann so am Ende, wenn ich dann ein paar Stunden gearbeitet habe, weil ich diese Bedürfnisse meines Körpers nicht erfüllt habe. Und wie oft ist das so, dass wir die Bedürfnisse unseres Geistes so unterentwickelt haben? Und gewöhnlich ist es ja nicht, dass ich aufstehe und mir denke, wow, mein erster Gedanke ist, wow, ich habe so heiß Hunger auf die Bibel. Ich weiß nicht, wenn das bei dir ist, dann bist du schon weiter als ich, wunderbar. Aber gewöhnlich ist das nicht so. Also, warum ist das nicht so? Warum ist das so, dass wir oft diese Bedürfnisse, diese Begierde und Sehnsucht, den Hunger und Durst unseres inneren Menschen so sehr beiseite legen oder gar nicht wahrnehmen? Wo wir merken, wir leben oft so sehr auf dieser Welt, in unserem Körper und sind so gehorsam, manchmal Sklave unserer körperlichen Bedürfnisse, unserer seelischen Emotionen, die da irgendwas an Behauptungen da aufstellt. Und so wenig haben wir oft diesen Kontakt zum Heiligen Geist, der uns sagt, hey mein Kind, du hast so einen krassen Hunger, merkst du das eigentlich? Und oft verfallen wir dann so in die Gesetzlichkeit, oh Mann, ich habe lange nicht Bibel gelesen. Also wenn es um Werke gehen würde, die Gott von mir erwarten würde. Und ich habe es gestern schon gesagt, so schön ist es, wenn ich eine Zeit lang nicht mit Gott gegangen bin, sein Wort nicht gelesen habe, nicht im Gebet bin, dass ich nicht sage, oh, es tut mir so leid, ich werde es nie wieder tun, ich verspreche Besserung. Und dann falle ich wieder zurück in meine eigene Fähigkeit als Mensch besser zu leisten, sondern zu sagen einfach, oh Jesus, ich habe dich sehr vermisst. Ich habe so einen Hunger. Ich merke gerade den Hunger nach Gemeinschaft mit dir. Und wie schön ist das, wenn ich ja, merke, wenn ich auch tief ins Bibellesen reinkomme, wie viele Fragen dann in meinem Herzen kommen. Wie kann ich eigentlich mit dem Heiligen Geist leben? Wie höre ich seine Stimme? Wer bin ich geworden? Was ist das mit der neuen Schöpfung hier? Was ist das eigentlich? Ist das wirklich auch in mir? Oder muss ich erst mich taufen lassen? Muss ich erst, keine Ahnung, irgendwas erlebt haben? Oder muss der Pastor für mich gebetet haben? Oder wie ist das mit der neuen Schöpfung? So schön. Zum letzten Teil unserem Abschnitt, Vers 3. Wenn, und wenn ist immer so diese Bedingung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das heißt, wenn ich nicht wirklich glaube und erlebt habe, dass Gott so gut zu mir ist, dann werde ich keinen Hunger haben. Dann habe ich nicht so viel Bock auf Gemeinschaft mit Gott. Und das ist oft etwas, so Beziehungsmuster, die wir gelernt haben als Kind. Ich sehe das manchmal so traurigerweise bei meinen Schülern. Das gibt noch weit Schlimmeres, aber ein Beispiel ist mir so ins Herz gegangen, wo ein Schüler mir erzählt hat, ja, meine Eltern fahren bald ans andere Ende der Welt. Ich dachte, ja, wow, super. Und wann fahren sie denn?
Keine Ahnung, bald.
Und warum fahren sie denn?
Weiß ich auch nicht.
Und wohin fahren sie genau?
Weiß ich auch nicht.
Wo ich mir dachte, diese Familie redet nicht über die wichtigsten Dinge, die in ihrem Alltag als Familie anstehen. Der Junge wusste nicht, wann seine Eltern fahren, wohin sie genau fahren, warum überhaupt. Und das ist ja nicht, ich gehe mal kurz Tante Erna um die Ecke besuchen, sondern das ist das Ende der Welt, wo sie dann 2 Wochen waren. Wo dieser Schüler von mir nicht wusste, was seine Eltern überhaupt machen. Wo ich mir dachte, oh Mann, oft haben wir so Schwierigkeiten mit Gemeinschaft. Wir haben ein bisschen Smalltalk. Ja, hallo, hi, ja, wie geht's dir? Gut. Mir auch, ja, super, tschüss. Und das merken wir oft, wie viele Leute nach dem Gottesdienst rausdüsen, weil sie nicht klarkommen damit, sich oben im Bistro hinzusetzen. Manche haben ein sehr starkes Bedürfnis, wunderbar. Aber manchmal kommen wir nicht klar damit, einfach nur einem Menschen zu begegnen.
Oder wie wir oft in Aufzügen stehen. So, wir kennen den Menschen nicht, warum nicht? Sagen, hi, wo fährst du gerade hin? So, manchmal kennen wir oft der Arbeit oder so. Kennen wir sogar Menschen ein bisschen, aber
weil wir manchmal nicht fähig sind für Gemeinschaft. Wir verstehen es nicht, uns zu öffnen, etwas preiszugeben, auch verletzlich zu sein, etwas Privates verletzlich zu werden, etwas Privates dazu zu erzählen. Wir verstehen es oft nicht, uns zu öffnen. Und das ist selbst in Familien manchmal so, wo man nur am Handy sitzt oder irgendwie nur über Fakten redet, aber nicht, hey, wie geht's dir? Was ist dir wichtig? Was macht dich aus? Womit hast du zu kämpfen? Wo ich merke, wow, dieses gleiche Beziehungsmuster, die wir oft seit Kindheit haben, wo wir vielleicht Eltern nicht so viel erlebt haben, wo Eltern nicht da waren, kalt waren oder keine Zeit für uns hatten und wir Beziehungen nicht gelernt haben, das Gleiche machen wir mit Gott. Und wenn wir denken, Gebet ist was Schwieriges. Obwohl Gemeinschaft von einem Kind mit dem Vater sollte das Allereinfachste, Natürlichste und Selbstverständlichste sein, was überhaupt geht im Herzen des Kindes. Wo ich selbst bei mir manchmal merke, wow, Bernd, werde noch mehr beziehungsfähig. Lerne, einander zu begegnen, sich zu öffnen, zu teilen. Nicht nur Informationen auszutauschen, die dann minderwertig interessant für mich sind. Lass doch diesen Familienkreis etwas Kostbares sein, wo du Gemeinschaft hast. Wo du nicht nur einen netten Witz und irgendwas aus den Nachrichten erzählst, nett guckst und wieder gehst, sondern wo du Gemeinschaft hast. Lass uns das lernen, weil wir hier lesen, dass das uns hilft, Gott zu begegnen. Und wenn ich Gott nicht tief begegne, habe ich auch diesen Hunger nicht. Das heißt, wo setze ich an, wenn ich merke, ich habe auf dieses Buch irgendwie ziemlich wenig Bock? Dann ist das nicht das Problem deiner Disziplin, noch mehr zu lesen, sondern ist das ein Problem, dass du dein Herz lernen darfst, sich zu öffnen für Gott und auch für Menschen, beziehungsfähig zu werden. Und wie schön ist das, wenn ich das erlebe, wie so viele Fragen in meinem Herzen plötzlich hochkommen. Gott, ich will dich mehr kennenlernen, ich will mehr von dir. Und dann wird auch diese Hoffnung so ein starker Bestandteil in meinem Leben, weil Hoffnung ein Muskel dieses kleinen Kindes ist, was ich entwickeln darf. Und lass uns heute Morgen wirklich da sein und ja, Gemeinschaft haben mit Gott, unser Herz öffnen, vielleicht auch danach noch mit jemand anderem öffnen und lasst uns glauben, dass ich neu geworden bin. Und ich weiß, dass meine neue Schöpfung da so einen Hunger hat nach dem Wort Gottes und nach Gegenwart Gottes, nach Gemeinschaft. Und manchmal ist das so zugemüllt mit Gesetzlichkeit, mit falschen Vorstellungen vom christlichen Leben. Genau, lass uns einfach unsere Herzen jetzt öffnen und das erbitten, was der Heilige Geist jetzt für uns hat. Danke, Jesus, Herr, für diesen wunderbaren Morgen, Herr, und dein Wort ist so reich, Herr, und manchmal ist unser Herz, unser Geist so verkümmert, Herr, dass wir ja, Schwierigkeiten haben, Menschen zu begegnen, Schwierigkeiten haben, dir zu begegnen, Schwierigkeiten, Herr, überhaupt dieses Geistliche in uns wahrzunehmen, Herr.
Danke, Heiliger Geist, dass du uns so sehr liebst, dass du so geduldig bist, Herr. Herr, aber wir wollen Wachstum, wir wollen mehr von dir. Beziehungsweise du sollst mehr von uns haben. Wir wollen mehr von deinem Wort in unserem Herzen. Wir wollen wachsen und stark werden und erwachsen werden im Glauben, damit wir ein Segen sein können, Herr, in dieser Welt. Damit wir ein Licht sein können, Herr. Damit wir diesen übernatürlichen Lebensstil Menschen zeigen können, Herr. Und nicht nach der ersten Herausforderung wieder die Entschuldigung haben, dass die Umstände so schwierig sind, Herr. Sondern wir wollen diesen Heiligen Geist, dieses übernatürliche Leben in uns, Herr. Und ich bete, Vater, Herr, dass du diese Sehnsucht in unserem Herzen neu anfachst und dass wir wahrnehmen können, Herr, wie dein Geist in uns, Herr, diesen Hunger neu ausgießt, Herr. Ich danke dir, Jesus, Herr, dass du jeden Einzelnen so sehr liebst und dass du uns lehrst, in deine Gegenwart zu kommen, die seit dem Tod auf Golgatha ein für alle Mal freies, offenes, zugängliches für jeden, der es annimmt. Danke, Jesus. Amen. Amen.